kannst du heute wirklich gut gebrauchen. So, und ich glaube, durch die Kindergeschichte wisst ihr schon so ein bisschen, worum es mir heute geht in der Predigt. Ich lade euch nämlich ein, mit mir gemeinsam so ein bisschen im Buch Jona zu stöbern. Jona ist ja eine sehr bekannte Geschichte. Lesen wir mal gemeinsam das Kapitel 3. Also der Jona, der hat sich jetzt überlegt, okay, komme ich eh nicht dran vorbei. Und dann spricht Gott zu ihm zum zweiten Mal. Geh in die große Stadt, mächtig, in die große mächtige Stadt Ninive und verkünde den Menschen dort die Botschaft, die ich dir auftrage. Diesmal machte sich Jona auf den Weg nach Ninive, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Die Stadt war so groß, dass man 3 Tage brauchte, um sie zu durchqueren. Jona ging in die Stadt hinein und nachdem er einen Tag lang gelaufen war, rief er, noch 40 Tage, dann legt Gott Ninive in Schutt und Asche. Da glaubten die Einwohner von Ninive an Gott. Sie beschlossen zu fasten und alle von den einflussreichsten bis zu den einfachsten Leuten zogen als Zeichen ihrer Reue Kleider aus Sacktuch an. Auch dem König von Ninive war Jonas Botschaft ausgerichtet worden. Er stieg von seinem Thron und legte sein Herrschergewand Stattdessen zog er Trauerkleider an und setzte sich in die Asche. In der ganzen Stadt ließ er ausrufen, hört, was der König und die führenden Männer anordnen. Niemand darf etwas essen oder trinken, weder die Menschen noch die Rinder und Schafe. Menschen und Tiere sollen Trauertücher tragen und laut zu Gott schreien. Jeder muss von seinen falschen Wegen umkehren. Keiner darf dem anderen mehr Unrecht tun. Vielleicht lässt Gott sich noch umstimmen und hat Erbarmen mit uns. Vielleicht wendet er seinen Zorn von uns ab und wir kommen mit dem Leben davon. Ja, soweit. Jona, der zunächst einmal vor Gott flieht, der Stadt nicht verkündigen will, was er eigentlich tun soll und es sich dann hinterher doch anders überlegt und geht. Wir haben schon öfter in der Bibel gelesen, dass Propheten erstmal nicht tun wollen, was Gott ihnen sagt. Propheten geben Argumente an wie, ich bin zu jung, ich kann das nicht, ich kann überhaupt nicht reden, auf mich würde ja doch keiner hören. Jona hat keins dieser Argumente. Aber das hören wir später noch. Ninive war eine große Stadt. 3 Tage Fußweg haben wir gelesen. Ungefähr eine Einwohnerzahl von 20.000. Und die Menschen in Ninive waren nicht gerade für ihre Freundlichkeit und ihren Sanftmut bekannt. Denn schließlich wollte Gott sie ja vernichten, wegen ihrer Bosheit. Und doch war es nicht die Angst, die Jona davor zurückhielt, in diese Stadt zu gehen. Naja. Wir sind an der Stelle angekommen, an der Jona da ist. Er führt den Auftrag Gottes aus, indem er durch die Stadt geht, einen Tag lang. Und dann fängt er an zu rufen, noch 40 Tage, dann legt Gott die Stadt Ninive in Schutt und Asche. Eine ziemlich kurz gehaltene Botschaft, finde ich. Keine Erklärung, kein Voraugenführen der Sünden und vor allem auch keine Möglichkeit, wieder rauszukommen aus der Misere. Kein Mitleid, kein Erbarmen. 40 Tage, dann ist hier alles vorbei. Selbst schuld. Ihr habt es eben zu weit getrieben. War das die Botschaft, die Gott dem Jona aufgetragen hatte? Wenn ich meine Bibel aufschlage, dann finde ich dort häufiger Botschaften, die an Sünde erinnern, die aber auch an Umkehrmöglichkeiten erinnern, die auch Hoffnung geben, Umkehrmöglichkeit. Lasst ab von eurem sündigen Tun, kehrt um, lasst euch mit Gott versöhnen, tut Buße, so oder so ähnliche Sätze, habe ich schon ziemlich viele gelesen. Aber bei der Verkündigung Jonas finde ich nichts dergleichen. Wir wissen nicht, was genau Gott dem Jona aufgetragen hatte zu sagen. Aber das, was er sagte, war genau das, was bei Jona hängen geblieben war. Die Menschen in dieser Stadt verdienen es, vernichtet zu werden. Seine Vorstellung von Gerechtigkeit. Die Menschen dieser Stadt verdienen keinen Ausweg. Nein, sie verdienen keine Barmherzigkeit. Nein, und sie verdienen auch keine Gnade. Aus seiner Sicht heraus waren sie verloren. Und das war gut und richtig so. Und doch hat die Verkündigung des Jona, der den Untergang den Menschen nahebrachten, ja einiges ausgelöst in Ninive. Das, was der Prophet Gottes ihnen nämlich nicht gesagt hatte, genau das zogen sie von sich aus in Erwägung. Bis zum letzten Atemzug gibt es Hoffnung. Hoffnung, wo Menschen sich von Gott berühren lassen. Die Niniviten glaubten den Worten Jonas. Sie glaubten den Worten Gottes an die Vernichtung. Und sie glaubten daran, dass sie noch eine Chance bekommen könnten. Sie gingen in sich. Sie wurden sich ihrer Sünden bewusst. Sie merkten auf einmal, wie schäbig sie miteinander umgegangen waren. Sie wollten umkehren. Sie wollten aufhören mit dem, was sie bisher getan hatten. Und als äußeres Zeichen ihrer Reue fasteten sie und zogen sich, vielleicht könnte man in unserer Zeit heute sagen, die ältesten Kleider an, die sie hatten. Alle waren sich einig. Alle, das wird extra erwähnt. 120.000 Menschen, die sich einig sind. Seid ihr euch immer einig? Seid ihr euch manchmal einig? Seid ihr euch einig, wenn es darauf ankommt? 120.000 Menschen, die sich alle einig sind. Wie waren diese Menschen wohl? Gott hatte ihre Vernichtung beschlossen. Was meint ihr, wie sie waren? Egoistisch, aggressiv, brutal. Keiner nahm auf einen anderen Rücksicht. So vielleicht? So ungefähr stelle ich mir das Schlechte vor. Sie müssen sehr schlecht gewesen sein. »40 Tage, dann liegt dir alles in Schutt und Asche.« Gott gibt den Menschen eine Gnadenfrist, könnte man sagen. Er gibt ihnen einen Vollstreckungstermin vor. 40 Tage, rund 6 Wochen, dann geht hier alles unter. Jona hatte ihnen nichts von Verschonung gesagt, von Umkehrmöglichkeiten. Für Jona stand es fest, diese Stadt soll untergehen. Aber die Menschen dort bereuen. Von einem Tag auf den anderen nehmen sie es in Kauf, ihr komplettes Leben zu ändern. Ich finde das schon sehr beeindruckend. Von jetzt auf gleich erkennen, alles, was ich bisher gemacht habe, das war verkehrt und ich muss in die andere Richtung gehen. Eine Kehrtwendung von 180 Grad, von jetzt auf gleich. Alle sollen Trauerkleidung tragen, befiehlt der König dann schließlich. Und auch die Tiere sollen fasten und schreien zu Gott. Ich nehme an, die Tiere schrien wahrscheinlich eher vor Hunger und Durst, denn wie immer, wenn sowas ist, werden die Tiere in Mitleidenschaft gezogen von uns Menschen. Alle müssen umkehren. Keiner darf mehr einem anderen was zu leiden tun. Auf einmal wird es ihnen bewusst und sie sind dazu bereit, nochmal von vorne anzufangen. Aber jetzt ist es zu spät. Warum seid ihr denn nicht früher umgekehrt? Warum habt ihr euch das denn nicht früher überlegt? So stelle ich mir vor, hat Jona gedacht. Vielleicht lässt Gott sich umstimmen und hat Erbarmen mit uns. Vielleicht wendet er seinen Zorn von uns ab, wenn wir ihm zeigen, dass wir umkehren können. Vielleicht verschont er uns und wir kommen mit dem Leben davon. Was bringt sie auf diesen Gedanken, Gott könnte sich ihrer erbarmen? Der Jona war es nicht. Offensichtlich hatten sie schon von der Barmherzigkeit Gottes an anderer Stelle gehört. Aber trotzdem, Jona hat gepredigt und die Leute kehren um. Eigentlich könnte man doch sagen, tolle Predigt, Jona, hast du gut gemacht, Auftrag zu 100% erfüllt. Jona sieht das aber ganz anders. Lesen wir mal weiter, das Kapitel 4. Jona aber ärgerte sich sehr darüber. Voller Zorn betete er, ach Herr, habe ich das nicht gleich geahnt, als ich noch zu Hause war? Darum wollte ich ja auch so rasch wie möglich nach Tarsis fliehen. Ich wusste es doch. Du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß, deine Liebe kennt kein Ende. Du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nicht. Herr, lass mich sterben. Das ist besser, als weiterzuleben. Aber der Herr erwiderte, ist es recht von dir, so wütend zu sein? Jona ärgert sich darüber, dass der Plan der Nineviten aufgeht. Er betete. Und er betete voller Zorn, so heißt es in der Bibel. Ich hab's doch gewusst. Und genau deshalb wollte ich ja auch gar nicht herkommen. Das war sein Beweggrund, das war sein Motiv. Er wollte nicht nach Ninive, weil er die Liebe und die Barmherzigkeit Gottes kannte. Du bist gnädig und barmherzig, deine Geduld ist groß und deine Liebe kennt kein Ende. Du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nicht. Herr, lass mich sterben, das ist besser als weiterleben. Beim Lesen dieses Textes frage ich mich, wie spricht der Jona denn eigentlich zu Gott? Jona wollte das Verderben der Niniviten. Er ist wütend und er lässt diese Wut einfach raus. Seine Meinung über die Einwohner dieser Stadt und das Handeln Gottes in dieser Situation sind in keiner Weise miteinander zu vereinbaren. Und das geht so weit, dass er zu Gott sagt, lass mich lieber sterben, als das mit ansehen zu müssen. Als mit ansehen zu müssen, wie Menschen sich bekehren, wie Menschen vom bösen Weg weggehen auf einen guten Weg. Lass mich lieber sterben, als das mit ansehen zu müssen. Ich frage mich, welchen Charakter hatte der Jona? Verdankt denn nicht auch gerade er der Liebe Gottes, dass er überhaupt noch am Leben ist? Verdankt er nicht der Gnade und Barmherzigkeit Gottes, dass er trotzdem noch als Prophet brauchbar für Gott erscheint? Hält nicht gerade diese Liebe auch ihn am Leben? Und wie reagiert Gott auf dieses aus meiner Sicht heraus unmögliche Gebet des Propheten? Gott geht genau in der gleichen Weise, genau in den Eigenschaften, die Jona ihm vorwirft, auf ihn ein. Mit Liebe und Geduld. Und Gott stellt ihm die Frage, ist es richtig, dass du so wütend bist? Und wir wissen, wie es weitergeht. Gott erteilt dem Jona eine Lektion, die ihm helfen soll, seinen Standpunkt nochmal zu überdenken. Das Buch Jona endet mit einer Aussage Gottes, die ich sehr wichtig finde. Im Vers 11 heißt es, ich aber sollte Ninive nicht verschonen. Diese große Stadt mit mehr als 120.000 Menschen, die nicht wissen, was gut und böse ist. So viel zum Buch Jona. Ich möchte euch noch mitnehmen in eine andere Geschichte, auch eine sehr bekannte Begebenheit im Alten Testament. Wir finden sie im 1. Mose 18, die Verse 23 bis 32. Und weil die Zeit schon sehr fortgeschritten ist, möchte ich sie jetzt nicht vorlesen, sondern einfach nur mit eigenen Worten wiedergeben. Ihr kennt die Geschichte. Gott ist mit seinen Engeln auf dem Weg nach Sodom und Gomorra und beschließt, Abraham das Ganze mitzuteilen. Und Abraham fängt an, mit Gott zu verhandeln. Herr, wenn da 50 Gerechte in der Stadt sind, willst du dann die ganze Stadt vernichten? Die Schuldigen mit den Unschuldigen, die Unschuldigen mit den Schuldigen zusammen? Und er geht weiter. 45, 40, 30, 20 und es endet bei 10. Wenn Gott auch nur 10 gerechte Menschen in dieser Stadt gefunden hätte, wäre die Stadt Sodom damals nicht vernichtet worden. 10 Gerechte wären in der Lage gewesen, eine ganze Stadt, also alle Einwohner einer Stadt, dazu zu bewegen, eventuell doch noch zu Gott zu finden, durch eine Gnadenfrist. In der Geschichte um Ninive hat sich eine ganze Stadt mit 120.000 Einwohnern wieder Gott zugewendet. Sie ist umgekehrt und hat Reue gezeigt. Aber den Mann Gottes, den Propheten, hat das überhaupt nicht beeindruckt. Nein, ganz im Gegenteil. Er hat sich darüber geärgert. Er wünschte, sie hätten sich nicht bekehrt, damit Gott sein Strafgericht an ihnen vollzieht. Und in dem anderen Beispiel versucht ein Mensch, sich für Menschen einzusetzen, deren Vernichtung bevorsteht. Er bemüht sich um Rettung, soweit es in seiner Macht steht. Er tut alles Mögliche, um Menschen zu helfen. Der eine beklagt sich über die Güte Gottes, weil er die Vernichtung der vermeintlich Bösen will, und der andere baut auf Gottes Gerechtigkeit, weil er nicht will, dass Menschen zugrunde gehen. In beiden Fällen geht es um die Vernichtung einer ganzen Stadt, mit Mann und Maus, wie man so sagt. Und doch könnten diese beiden Geschehnisse nicht weiter voneinander entfernt sein. Aber was sagen uns diese beiden Geschichten? Was haben sie letzten Endes mit uns zu tun? In diesem Quartal sprechen wir ja immer wieder von der Endzeit, das Ende unserer Zeit. Wir sind alle fest davon überzeugt, dass wir in dieser Endzeit leben, dass das Kommen Christi und damit auch die Vernichtung der Erde, so wie wir sie jetzt kennen, nicht mehr lange auf sich warten lässt. Es gibt hier viele Hinweise dazu. Jesus hat seinen Jüngern zum Beispiel einiges erzählt über die Zeit vor seiner Wiederkunft. Kriege, Hungersnöte, Erdbeben und andere Katastrophen, Unruhen an allen Enden der Welt. In Matthäus 24, Vers 12 heißt es, und weil Gottes Gebote missachtet werden, setzt sich das Böse überall durch. Matthäus 24, Vers 12. Weil Gottes Gebote missachtet werden, setzt sich das Böse überall durch. Die Liebe wird bei vielen Menschen erlöschen. Und ich hörte vor kurzem in einem Gespräch unter Christen auch, dieser Text, der ist nicht bezogen auf gottferne Menschen. Nein, das, was hier angesprochen wird, die Liebe wird in vielen Menschen verlöschen, das gilt auch für Menschen in den christlichen Gemeinden. Ich möchte noch einen Text mit euch lesen, der steht im 2. Timotheus 3. Im 2. Timotheus 3, die Verse 1 bis 4, dort heißt es, das eine sollst du noch wissen, in den letzten Tagen dieser Welt werden schreckliche Zeiten kommen, dann werden die Menschen nur sich selbst und ihr Geld lieben. Sie werden sich wichtig tun und sich selbst überschätzen, einander verleumden und sich gegen die Eltern auflehnen. Weder Dank noch Ehrfurcht werden sie kennen. Lieblos und unversöhnlich werden sie sein. ihre Mitmenschen verleumden und hemmungslos leben, brutal und rücksichtslos. Sie hassen alles Gute. Verräter sind sie, unbeherrscht und aufgeblasen. Nur ihr Vergnügen haben sie im Kopf und wollen von Gott nichts wissen. Nach außen tun sie zwar fromm, aber von der Kraft des wirklichen Glaubens wissen sie nichts. Hüte dich vor solchen Menschen. Erkennen wir da ein bisschen die Zeit, in der wir leben, wieder? In Gesprächsrunden höre ich immer wieder bestimmte Tendenzen heraus, die das Ende der Welt betreffen. Da sind Meinungen, die sagen, die Welt ist reif. Es wird Zeit, dass Jesus wiederkommt und diesem ganzen Geschehen endlich ein Ende macht. Lieber heute als morgen. Die Welt ist von Schlechtigkeit durchdrungen und alle Werte sind schon längst den Bach runtergegangen. Aber da sind auch andere Stimmen. Stimmen, die sich festhalten am Wort des Petrus in 2. Petrus 3, Vers 9. Dort heißt es, Gott verzögert nicht. Gott verspätet sich nicht. Nein, Gott hat Geduld mit euch. Gott möchte, dass nach Möglichkeit alle Menschen gerettet werden. Und der Petrus sagt das zu Menschen, die er ein paar Verse vorher seine Freunde nennt. Also auch nicht zu Menschen, die von Gott nichts wissen. Gott hat Geduld mit uns. Mit uns. Wie viel mehr Geduld sollte Gott haben mit den Menschen, die ihn noch nicht kennen? Zu welcher Art Menschen gehören wir? Zu welcher Art Menschen gehöre ich? Setze ich mich unter den Strauch außerhalb der Stadt in sicherer Entfernung und warte auf die Vernichtung? Oder denke ich an die Menschen, die nach Abrahams Worten doch Gerechte sind oder Gerechte werden wollen? Die, die Gott noch kennenlernen möchten, die, die zu ihm gehören wollen. Sicher, diese beiden Geschichten sind beide Extrembeispiele. Keiner von uns wird heute losgeschickt, um Vernichtung zu predigen. Und keiner von uns wird so ein direktes Gespräch mit Gott führen können, wie Abraham es konnte. Aber darum geht es auch gar nicht. Es geht um die Tendenzen. Gehöre ich zu den Leuten, die Gott fragen, Herr, wie lange noch? Wie lange soll das Unrecht noch regieren und du kommst nicht und ziehst endlich den Schlussstrich? Oder sehe ich, dass da noch sehr viele Menschen sind, die Gott suchen? Die auf der Suche sind nach einem Leben, das sich wirklich lohnt. Der Herr verzögert nicht, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jeder zur Buße findet. Jona sagte voller Zorn zu Gott, Herr, deine Liebe ist endlos. Aber was wären wir Menschen ohne diese Liebe Gottes? Die Liebe Gottes gilt allen Menschen. Und dafür bin ich Gott sehr dankbar. Und ich bin froh, dass Gott so ist, wie er ist. Barmherzig und gnädig, voller Geduld und endloser Liebe. Amen.